24.03.24, Israel im Krieg, Tag 170. Heute findet das jüdische Fasching statt, Purim. Also an all diejenigen von euch, die feiert, natürlich Chag Sameach, Purim Sameach. Purim ist eigentlich eines der schönsten Feste. Ich meine, wir alle wissen, was Fasching ist. Man verkleidet sich, man hat viel Spaß. Also purer Fun. Doch dieses Jahr ist Purim leider nicht wie in den letzten Jahren. Ich muss gestehen, im Schatten dieses Krieges natürlich tut man sich sehr schwer zu feiern. Und überhaupt wurde in Israel natürlich auch in den letzten Tagen immer wieder hin und her diskutiert, inwieweit man überhaupt feiern sollte oder feiern kann. Weil im Endeffekt die Situation mit den Geiseln natürlich, das uns alle betrifft, 134 Geiseln, Israelis, die im Gazastreifen nach wie vor festgehalten werden und das seit knapp 6 Monaten, darunter natürlich Frauen, auch junge Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Männer natürlich auch, viele Männer, das darf man auch nicht übersehen und in dem Sinne natürlich eine Situation, solange das der Fall ist, kann niemand wirklich feiern. Und das ist natürlich schwierig so, weil wir irgendwo, kann man sagen, am 7. Oktober stehen geblieben sind. Tatsächlich als Staat, als Volk, als Community, als Gesellschaft und nicht nur hier in Israel, sondern auch das jüdische Volk weltweit und auch all diejenigen unter euch, die eventuell uns positiv, sage ich jetzt mal, eingestellt seid oder einfach nur wisst, was gut und böse ist, was diese Situation überhaupt, was zu die Ursache dieser jetzigen Problematik ist und einfach nur, wie gesagt, das habe ich gestern auch kurz gesagt, das Herz am richtigen Fleck habt oder ein Stück weit Verständnis habt und ein Gewissen, dass man da natürlich komplett versteht, was wir jetzt diese Tage gerade durchmachen. Also so mit Blick Richtung Zukunft tun wir uns gerade schwer, weil der Blick geht einfach nur zurück Richtung 7. Oktober und natürlich die Geiselsituation in erster Linie, wo keiner irgendwie wirklich feiern kann. Auch diejenigen, die feiern, die aber wissen, in welcher Situation wir uns gerade befinden, die feiern kein hundertprozentiges Fest. Beziehungsweise es ist keine hundertprozentige Freude. Manchmal tut man feiern, weil man im Endeffekt ein Stück weit gegen die Situation ankämpfen will, weil man sich dem nicht beugen will, weil man auch den Terroristen in dem Sinne nicht in die Hände spielen will, indem man hier komplett als Gesellschaft im Dauer-Depressionszustand sich befindet und in dem Sinne auch zeigen will, es geht irgendwie weiter. Doch ohne dass die Geiseln nach Hause kommen, wird es nicht wirklich weitergehen können. Das sind 134 Menschen, die natürlich sehr viele um sich herum haben, die sie lieben, die sie vermissen, die sie zurückhaben wollen. Und auch wenn ich persönlich keinen einzigen dieser 134 Menschen kannte, dennoch fühle ich für jeden einzelnen von ihnen, als wäre er oder sie meine eigene persönliche enge Familie. Und ich würde das eigentlich von allen Menschen, denen Menschen am Herzen liegen, würde ich erwarten, dass sie das genau so wahrnehmen und verstehen, was wir jetzt gerade diese Tage durchmachen und den Druck natürlich auf die Hamas erhöhen, auf die palästinensische Führung im Gazastreifen. Doch da nehme ich leider nichts wirklich wahr. Kein wirklicher Druck auf die Hamas. Und wisst ihr, was das eigentlich wirklich Traurige ist? Im Endeffekt kann man ja davon ausgehen, dass eventuell die Amerikaner oder auch hier und da Europäer, diejenigen zumindest, die eventuell in Gesprächen involviert sind, über Umwege, über Katar oder die Türkei oder Ägypten eventuell versuchen, Druck auf die palästinensische Führung auszuüben. Aber das Traurige ist, dass im Endeffekt kein Druck aus der palästinensischen Gesellschaft selbst kommt. Und damit meine ich nicht die Palästinenser im Gazastreifen, weil in einer Diktatur zu leben, wo man sofort ermordet wird, wenn man irgendwie als Problem wahrgenommen wird, ja, da kann ich es fast schon verstehen natürlich, dass man sich nicht traut, gegen die eigene Führung irgendetwas zu machen. Aber die palästinensischen Communities weltweit, sei es in Amerika, in Südamerika, in Europa oder sonst wo auf der Welt, gerade auch in Europa, im demokratischen Europa, auf deutscher Straße auch, man sieht keine einzige Kundgebung von Palästinensern gegen die Hamas und für die Geiselfreilassung. Also ich meine, wenn es den Menschen, wenn die Palästinenser in Europa oder sonst wo auf der Welt, wenn ihnen das Leid der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen wirklich am Herzen liegen würde, dann müssten sie doch eigentlich die Ursache dieses jetzigen Krieges ansprechen. Eigentlich müssten sie von ihrer eigenen Führung für das Wohl der eigenen Menschen, müssten sie doch fordern, lasst verdammt nochmal die Geiseln frei. Weil danach hat Israel eventuell keinen Grund mehr, diesen Krieg fortzuführen. Lasst die Geiseln frei. Doch dieser Aufruf kommt nicht aus palästinensischen Reihen. Zeigt mir eine einzige Kundgebung auf deutscher Straße oder in Österreich oder in der Schweiz oder sonst wo in Europa, wo Palästinenser oder pro-palästinensisch eingestellte Menschen auf irgendeiner Kundgebung von der Hamas A, B oder C gefordert haben. Es wird ausschließlich von Israel gefordert. Ausschließlich. Israel wird in dem Sinne als das Problem dargestellt und Israel wird als der Schuldige dargestellt und es wird immer wieder auf den Juden in der Weltgemeinschaft, in der Staatengemeinschaft eingehauen. Und dasselbe nehme ich leider auch wahr, wenn ich hin und wieder mal die Nachrichten natürlich aufmache und mich da wirklich wundere, wie es sein kann, dass zum Beispiel heute früh in der Tagesschau die Schlagzeile auf Online lief: Israel attackiert Hisbollah im Libanon. Ja, wenn man sich diese Schlagzeile anguckt, da geht es wieder darum, was macht der jüdische Staat? Und was macht der jüdische Staat? Laut dieser Schlagzeile attackiert dieser jüdische Staat. Das heißt, der jüdische Staat scheint Täter zu sein, weil er ja attackiert. Doch was ist eigentlich der Fall, wenn man ein Stück weit nachforscht, ein Stück weit sich informiert, den Zoom-out macht und überhaupt guckt, was die letzten knapp sechs Monate passiert ist? Das macht ja nicht jeder. Ja? Die meisten Menschen lesen die Schlagzeile und das reicht ihnen, um ein Bild der Lage zu bekommen, um eventuell eine Meinung zu haben. Doch was in den letzten knapp 6 Monaten passiert ist, ist, dass aus dem Libanon Israel jeden Tag beschossen wird. Jeden Tag. Auch heute früh fand ein enormer Raketenbeschuss statt aus dem Libanon. Knapp 50 Raketen, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden. Doch das natürlich wird so nicht dargestellt, weil das ist im Endeffekt die Hauptschlagzeile, die betont werden sollte. Und eine weitere Schlagzeile sollte betont werden, dass knapp 100.000 Israelis seit dem 7. Oktober nicht in ihren eigenen 4 Wänden leben können im Norden Israels. Auch das wird nicht betont. Das sind knapp 100.000 Israelis, wenn man das hochrechnet. Auf die deutsche Bevölkerung wären das ungefähr 1 Million Deutsche, 1 Million Deutsche, die nicht in ihren eigenen 4 Wänden leben könnten, weil ihre Heimat beschossen werden würde, jeden Tag. Und dass Israel attackiert, das ist nicht, dass Israel attackiert, sondern dass Israel sich zur Wehr setzt. Und demnach könnte, falls man unbedingt das Bedürfnis hat, die Schlagzeile mit Israel zu beginnen, dann sollte statt Israel attackiert, sollte stehen, Israel setzt sich zur Wehr. Oder Israel verteidigt sich gegen den andauernden Beschuss der Hisbollah-Terroristen aus dem Libanon. Und so wie man Richtung Libanon im Endeffekt anhand dieser Schlagzeile können wir es alle feststellen, ein Stück weit verzerrt berichtet und nicht wirklich die Realität es ist, nennt, Und das hat natürlich oft System leider, und das wissen wir mittlerweile. Wir sind ja hier im Gespräch seit knapp 6 Monaten, und es sollte mittlerweile leider nicht wundern, auch zurück mit Blick Richtung Gaza, gibt es da natürlich Dinge, die behauptet werden, ohne irgendwie wirklich Kenntnis der Situation zu haben, ohne irgendwie wirklich Vergleiche zu ziehen zu anderen ähnlichen Situationen, und da natürlich sehr schnell wieder über Israel hergezogen wird. Wie gesagt, ohne sich wirklich zu erkunden. Und ein gutes Beispiel ist natürlich, dass in den letzten Wochen immer wieder irgendwelche Satellitenaufnahmen verbreitet werden, wo dann gezeigt wird, wie viele Häuser im Gazastreifen von der israelischen Armee schon angegriffen wurden bzw. beschädigt wurden, wenn nicht zerstört wurden. Wobei aus meiner Sicht natürlich jedes zerstörte Haus ein Haus zu viel ist. Ich wünschte mir, dass es überhaupt nicht in so eine Situation, dass wir überhaupt nicht in so eine Situation hineingeraten worden wären und der 7. Oktober überhaupt nicht passiert wäre. Und dass die Hamas und tausende Zivilisten, die hier über die Grenze gekommen sind und ermordet und entführt und misshandelt und vergewaltigt haben, dass das alles nicht passiert wäre. Und demnach Israel auch nicht irgendwie sich zur Wehr setzen müsste und nach wie vor leider 134 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Und wenn wir, wie gesagt, jetzt einen kurzen Vergleich ziehen, im Gazastreifen sind es um die 35% der Häuser, die zum jetzigen Zeitpunkt zerstört oder beschädigt sind. Wenn wir aber jetzt den Vergleich ziehen zu Raqqa zum Beispiel, der Hauptstadt des IS in Syrien, wo vor 8 Jahren ungefähr natürlich auch Krieg geherrscht hat, dort sind um die 40% der Gebäude zerstört oder beschädigt gewesen. Und wenn wir noch ein Stück weit Richtung Irak gehen, und zwar nach Mosul, wo auch der IS bekämpft wurde von der irakischen Armee und den Amerikanern mit Luftunterstützung der Amerikaner. In Mosul wurden ungefähr 65% der Gebäude beschädigt oder zerstört. Und wenn wir allein hier die Prozentzahlen vergleichen, Gaza 35%, Mosul 65%, dann hat man in Mosul ungefähr doppelt so viele Gebäude, die beschädigt oder zerstört wurden im Kampf gegen die Terroristen, die sich in ziviler Infrastruktur natürlich niedergelassen haben und von dort ihren Kampf geführt haben. Der Unterschied zu Mosul ist, dass im Gazastreifen die Hamas nicht irgendwie irgendwelche Terroristen sind, die den Gazastreifen von außen erobert haben und dort teilweise gegen die Bevölkerung im Gazastreifen vorgehen, sondern die Hamas wurde 2006 gewählt von den Gazanern größtenteils. Seit 2007 haben sie dort die Macht im Gazastreifen, also komplett radikal islamistische Diktatur auf die Beine gestellt in den letzten 17, 18 Jahren, haben dort natürlich den gesamten Gazastreifen für ihre Zwecke missbraucht, infiltriert und den Gazastreifen von Norden bis Süden, Osten bis Westen zu einem riesigen Terrorstützpunkt umgewandelt, umgeformt in eine Art Militärzone, wo eigentlich jede Stadt nicht nur eine Stadt ist, wo Menschen wohnen, sondern im Endeffekt ist eine Stadt ist, die zu einer Kaserne umgewandelt wurde. Das heißt, jedes Krankenhaus, jede Schule, jede Moschee, jeder Wohnblock im Endeffekt dienen nicht nur den Menschen zum Wohnen, sondern dienen im Endeffekt auch für die, nennen wir es, Terror- oder militärischen Zwecke der Hamas und des islamischen Dschihad, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. Allein unterirdisch, wenn man kurz einen Vergleich zieht, um die 500 Kilometer an Terrortunnelnetzwerke unter dem Gazastreifen, das gab es weder in Raqqa noch in Mosul. Und natürlich auch die Quantität an Terroristen ist in keiner Weise zu vergleichen. Während man in Mosul von 4.000 bis 5.000 IS-Kämpfern ausgeht, sind es im Gazastreifen mehrere 10.000 Kämpfer der Hamas und des islamischen Dschihad. Hinzu kommt natürlich noch eine weite, breite zivile Administration natürlich, die auch im Dienste der Hamas im Endeffekt im Gazastreifen unterwegs ist und im Endeffekt gemeinsame Sache macht mit der Hamas. Also in jeglicher Hinsicht würde ich sagen, zum einen natürlich, dass überhaupt Krieg bedauerlich ist und 35% zerstörte oder beschädigte Häuser im Gazastreifen bedauerlich ist. Ich wünschte, statt beschädigte Häuser könnte man dort schöne Einfamilienhäuser mit schönen Garten haben, mit Blick aufs Meer. Würde ich alles vollkommen okay finden, wenn die Menschen in diesen Häusern bitte keine Israelis entführen, bitte keine Israelis ermorden, bitte keine Israelinnen vergewaltigen. Das ist meine Bedingung. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Und solange das nicht der Fall ist, befinden wir uns leider in dieser Situation des Krieges. Und das ist wirklich bedauerlich, muss ich sagen, denn im Schatten des Krieges, wenn wir zurück zum Feiertag Purim kurz gehen, ist es einerseits natürlich eigentlich eine Zumutung, irgendetwas zu feiern, während Geiseln natürlich dort in irgendwelchen Terrortunneln oder in Wohnungen von Menschen festgehalten werden und wer weiß, was ihnen angetan wird. Jeder Tag, der vergeht, ist ein absoluter Horrorfilm und darauf wird weltweit kaum noch hingewiesen. Und das an sich ist schon irgendwie, als wenn man sie aufgegeben hätte. Doch wir hier in Israel haben sie nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Doch für meine Kinder zum Beispiel und viele andere Kinder, die natürlich nicht dafür bestraft werden sollten, dass am 7. Oktober Terroristen unser Land angegriffen haben, unsere Kinder, ihnen haben wir natürlich Purim-Kostüme besorgt. Und sie haben sowohl am Freitag als auch heute und auch morgen wird es Purim-Feiern geben, insbesondere für die kleinen Kinder hier in Israel, damit sie zumindest ein normales Leben vorbei an diesem kollektiven Trauma leben können und eventuell normal aufwachsen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.